Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Fast ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland leidet einer Studie zufolge an Rückenschmerzen. Auch Jüngere haben zunehmend Probleme. Hilfe zur Selbsthilfe versprechen spezielle Apps, die Übungen und Entspannungstechniken gegen Rückenschmerzen anbieten. Mein heutiger Gast ist als Physiotherapeut tätig und hilft seinen Gegenüber dabei, den Teufelskreis von wiederkehrenden Schmerzen zu durchbrechen, sowie Rückenbeschwerden durch gezielte Maßnahmen und Tipps vorzubeugen. Herzlich willkommen, Sascha Günther. Du kommst gebürtig aus Kühlungsborn. Das ist ein wunderschönes Ostseebad in Mecklenburg-Vorpommern. Warum bist du da nicht geblieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar muss man dazu sagen, in der Zeit, wo ich halt meinen Abschluss damals gemacht hatte am Gymnasium, war es halt so, es gab nicht sehr viele Ausbildungsstätten in Mecklenburg-Vorpommern. Die nächstgrößere war Schwerin und Rostock. Und ich dachte mir so, naja, da ist die Auswahl nicht sehr groß. Also schaue ich einfach mal, wo das nächstgrößere ist. Und da war Berlin halt das nächstgrößere für mich. Und ich wollte so oder so Mecklenburg verlassen, weil man muss halt sagen, auch viele Jüngere in meinem Alter damals haben halt Mecklenburg-Vorpommern verlassen. War die sogenannte Landflucht der jüngeren Generation.
Also bist du aus beruflichen Gründen in die Hauptstadt gezogen, nach Charlottenburg, nach deinem Abschluss. Und da hast du dann auch begonnen, dich so ein bisschen zu beschäftigen mit der Physiotherapie.
Ja, genau. Ich hatte in Charlottenburg meine Ausbildung begonnen. Und das war eigentlich für mich schon so ein Grundweg eigentlich oder so ein Baustein, wo ich wusste, ja, okay, den Beruf, den ich mir da ausgesucht habe, ist genau der, den ich eigentlich auch erreichen möchte, bis zu meiner Rente eigentlich, muss man ja auch so wirklich sagen. Es ist halt sehr anstrengend halt auch. Aber es war eine gute Erfahrung auch in Charlottenburg. Die Schule hatte einen sehr guten Ruf. Ja, sie war zu dem Zeitpunkt wirklich, wenn man das so ein Ranking sich mal angeguckt hat, auf Platz 1. Und es war für mich halt immer so eine Herausgabe, wo ich immer gesagt habe, so hey, ich will schon wirklich was erreichen auch in meinem Leben. Und das war halt auch der Grund, warum ich dann genau diese Schule ausgewählt habe. Und dann habe ich 3 Jahre quasi dort auch komplett durchgezogen. Nebenbei habe ich meinen Heilpraktiker auch noch gemacht, also neben der normalen Ausbildung sogar, was halt auch nochmal Herausforderung für mich war.
Wir sprechen von der Ausbildung zum Physiotherapeuten.
Ja, genau, genau.
Und was hat dich denn damals motiviert, überhaupt diesen Beruf zu wählen?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Und ich hatte damals, wo ich noch in der Schule war, hatte ich Vorpraktikas gemacht. Kennt jeder eigentlich, was jeder in der Schule mal besuchen musste. Und ich war damals in Bad Doberan im Krankenhaus und habe halt gesagt, okay, ich gucke mir das mal an und habe da durch meine Mutter quasi so die Connection gehabt. Das war halt für mich praktisch und da bin ich halt in die Physiotherapie gekommen und habe dann gesehen, hey, die arbeiten mit Menschen, die helfen Menschen und auch nach schweren Verletzungen. Und das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich gesagt, okay, der Beruf, der wird es auf jeden Fall für mich.
Also wer sich mit Physiotherapie beschäftigt, der stößt ja auch unweigerlich auf eine Beschreibung des Berufs. Da spricht man oft von einer medizinischen Disziplin, die darauf abzielt, die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers wiederherzustellen, zu verbessern oder zu erhalten. Jetzt hat jeder ja irgendwann mal Probleme mit dem Körper. Es fängt bei vielen ja schon sehr in jungen Jahren an, auch mit dem Rücken, mit Rückenbeschwerden. Dazu sprechen wir dann später noch. Du bist aber nach deiner Ausbildung für einige Zeit auch ins Ausland gegangen, nämlich nach Spanien.
Ja, genau. Da muss man dazu sagen, wo ich mein Examen gemacht habe, war der Markt hier in Berlin exorbitant viel an Therapeuten ausgelastet. Und ich habe dann gedacht so, nee, hier kriege ich keine Stelle. So war es auch. Ich habe mich überall beworben und dann kamen immer Ablehnungen oder zu jung, noch nicht genug Berufserfahrung. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe ins Ausland. Und dann habe ich mich in Spanien beworben, erst in ein Krankenhaus und dann für eine Seniorenresidenz. Und die Seniorenresidenz, die hat mich als erstes genommen. Da habe ich dann angefangen und ja, es war halt für mich auch mal interessant, mit älteren Menschen erst zu arbeiten. Und dann habe ich halt nebenbei auch dann langsam mit dem Fußball angefangen.
Aber die Senioren, die leben dank deiner Unterstützung auch etwas glücklicher.
Ja, bis jetzt noch.
Wie unterscheidet sich denn die Tätigkeit von den, also jetzt vom Alter her, wenn du mit älteren Menschen zu tun hast, Geht man da anders ran als bei einem 20-Jährigen?
Teilweise. Also man versucht schon, die Mobilität herzustellen. Das macht man ja auch bei Jüngeren nach Verletzungen. Aber eigentlich hauptsächlich ist es so, dass man immer wieder schaut, individuell beim Patienten, was kann er, was wird benötigt, was braucht er wirklich für Unterstützungen. Und das ist halt eigentlich der Augenpunkt, den man selber so braucht. Ja, man muss selber dieses erkennen können, was kann der Patient, was kann er nicht, wo braucht er Hilfe. Und so geht man immer wieder ran. Egal, ob der 80, 90, 100, 20, 19 ist, das ist eigentlich egal. Die Schemata sind immer die gleichen.
Mhm. Nur mit den Knochen sieht es ein bisschen anders aus.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Wie kamst du denn vom Seniorenbereich zum Fußball?
Ah, das war auch so eine Geschichte, das eher amüsante. Ich spiele leidenschaftlich auch Golf, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Und ich habe auf dem Golfplatz alleine gespielt in dem Moment und dachte mir so, naja gut, okay, da hinten steht jemand, der auch alleine spielt, frage ich ihn einfach mal, ob er mit mir zusammenspielen möchte.
Das perfekte Match.
Ja, genau. Er war älter und ich war jünger und dachte, Mensch, naja, dann kann ich ihm zeigen, wo wirklich es lang geht.
Ja. Jetzt nichts Falsches sagen.
war leider genau andersrum.
Ah, ja, okay.
Er hat es mir gezeigt.
Ja, auch schön.
Und wir kamen dann im Gespräch und er hat halt mitgekriegt, dass ich aus Deutschland kam und hat mich gefragt, was ich hier überhaupt beruflich mache. Mhm. Und habe ich ihm erklärt, dass ich Physiotherapeut bin, im Seniorenbereich auch. Und dann hat er gesagt, naja, pass auf, wir suchen gerade Physiotherapeuten bei uns im Verein. Und dann habe ich gesagt, okay, klingt erstmal interessant. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt kaum großartig Erfahrung mit Sportlern, ja, außer dass ich selber zum Sport ging. Und dann dachte ich, okay, da höre ich mir mal an. Und dann bin ich quasi zum ihn direkt ins Büro danach gefahren. Und wir hatten uns dann auch unterhalten, ganz lange auch. Und so kam ich dann halt zum Fußball.
Und das war Franz Beckenbauer?
Nee, leider nicht.
Aber welche Liga war das?
Erste Liga.
Oh.
Spanische erste Liga. Und das war für mich erstmal Fußball, ich selber spiele keinen Fußball, das muss man auch dazu sagen, aber das war für mich kein Problem, weil ich habe das immer so gesehen, jeder Sportler, der zu mir kam, war halt individuell. Ja, und da gab es halt Momente, wo ich immer gesagt habe, hey, da kann ich nicht, da gehe lieber zum älteren Kollegen. Und ich habe halt viel auch von den Kollegen gelernt.
Ja, aber dann hat es sich dann irgendwann doch wieder nach Berlin gezogen.
Ja, da muss man aber auch dazu sagen, das war auch ein familiärer Grund, warum ich nach Spanien auch verlassen habe. Es waren so zwei Schicksalsschläge gleich hintereinander, so erst mit meiner Mutter und dann mit meinem Vater. Das ist halt immer so, wenn es um die Familie geht, habe ich immer gesagt, okay, dann möchte ich schon gerne nach Deutschland wieder zurück. Und so war es auch. Ich habe es in dem Moment nie bereut, dass ich dann die Entscheidung gemacht habe, wieder zurück nach Deutschland zu kommen.
Ja. Ja, Deutschland ist ja auch an sich sehr schön.
Ja,
also meine Schwester lebt seit 14 Jahren im Ausland. Das macht sie auch gerne in Tunesien. Aber ich bin dann doch froh, dass ich zumindest auch die medizinische Versorgung in Deutschland genießen kann. Auch die sozialen Aspekte, die kulturellen, die Werte, die auch Deutschland vertritt, die sich ja von Spanien jetzt auch nicht wirklich unterscheiden. Ja, also Spanien ist ein sehr, sehr schönes Land. Du hast in Berlin dann aber auch in einer Praxis gearbeitet, aber eben auch dort im Fußball- und Reha-Bereich, oder?
Ja, genau. Ich habe dann, nachdem ich aus Spanien zurückgekehrt bin, bin ich in eine Praxis gekommen und habe nebenbei quasi immer wieder mit Sportlern zu tun gehabt. Dann habe ich beim Radsport gearbeitet, dann habe ich hier in Berlin bei unterschiedlichen Fußballvereinen auch gearbeitet, was ja für mich ja ideal war.
Ja.
Und so kam es eigentlich, dass ich immer wieder doch mit Fußball doch was zu tun hatte.
Also Fußball hatte ich eigentlich schon dein ganzes berufliches Leben begleitet?
Ja.
Okay, und für wen schwärmst du jetzt hier so in Berlin? Hast du da so einen Club oder?
Ja, ich habe immer noch einen Club und dem bin ich eigentlich auch treu, genauso wie meine Tochter auch. Ja, das ist halt Union.
Mhm.
Ja, und da bin ich halt, seitdem ich eigentlich mit Fußball Kontakt hatte, bin ich da immer wieder in Berührung gekommen.
Also da hast du hier schon mal viele Freunde und viele Feinde gemacht.
Ja, das kann man, kommt immer drauf an.
Ja. So, jetzt bist du aber als fachlicher Leiter auch der Ambulanz in einem Krankenhaus in Berlin tätig.
Ja.
Seit wann?
Jetzt genau seit fast 3 Jahren.
Mhm. Und das macht großen Spaß und unterscheidet sich inwiefern von der Praxis, von der klassischen Praxis?
Ja, eigentlich gibt es da keinen großen Unterschied. Okay. Der Unterschied, den man da nur sehen muss, halt, ist es halt, wir haben viel halt auch mit Berufsgenossenschaftspatienten zu tun. Wir haben halt Kassenpatienten, Privatpatienten. Es ist halt nur, der Aufwand ist halt manchmal doch größer. Mhm. Ja, wir sind halt genauso wie eine normale Praxis halt auch, aber wir sind halt auch eine Ambulanz, was halt ja auch für uns gut ist und fürs Klinikum.
Genau, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber lieber Sascha, du bist auch schon mal mit dem Filmgewerbe in Berührung gekommen.
Oh ja.
Was hat es denn damit auf sich?
Ja, da muss man sagen, ich war Berufsanfänger und
so gehen die schönsten Geschichten los.
Ja, das muss man wirklich sagen. War auch wirklich eine schöne Geschichte für mich. Und ich hatte gerade meine erste Fortbildung beendet und hatte Lymphdrainage. Ja, das ist eine Technik, was man als Physiotherapeut lernen kann. Und nebenan war in der Praxis ein Gynäkologe, der hat ganz viel Brustimplantate gemacht, auch für aus dem Filmbereich. Ja, das war dann halt so die erste Patientin, die kam und sagt dann so, hier ist das Rezept, ich brauche Lymphdrainage quasi. Und ich dachte so, eigentlich erstmal nichts Spektakuläres. Und währenddessen, wo ich sie behandelt hatte, habe ich sie gefragt, naja, was machen Sie eigentlich beruflich? Und sie hat dann gesagt, ich bin im Filmgewerbe. Und dann dachte ich so,
Ein breiter Begriff.
Ja, genau, so habe ich eigentlich auch gedacht und ich habe sie dann mehrere Male gefragt und dann kam dann nicht immer so genau so immer, sie hat immer so sich so ausgetrickst so ein bisschen für mich so, wo ich dachte so, das klingt alles ganz komisch und ich habe dann immer gefragt so, kennt man das irgendwo oder hat man das schon mal gesehen? Und sie musste mal lachen dabei und sagt, vielleicht hast du schon mal gesehen. Und ich dann so, vielleicht sind es sogenannte Low-Budget-Filme, also Kurzfilme, die man irgendwo gesehen hat. Ja. Mhm. Und sie dann so, man weiß es nicht. Und dann waren mehrere Sitzungen vorbei und irgendwann in der vorletzten Sitzung habe ich sie dann gefragt, sagen Sie jetzt mal ganz ehrlich, was machen Sie denn jetzt im Filmgewerbe? Und sie guckt mich so an, grinst so und sagt, rat mal, Sascha. Ja, ich denke so geraten und ich sage in dem Moment auch natürlich, das Erste, was mir eingefallen ist, ich glaube nicht, dass Sie im Pornobereich arbeiten, also Pornodarstellerin sind Sie nicht. Und sie guckt mich ganz trocken an, fängt an zu lachen und sagt, doch. Und ich denke so, oh Gott.
Ja, da steckst du nicht drin.
Nee. Das ist, und ich war ja auch noch jung, ich rot angelaufen und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, was ist mir da passiert
jetzt? Du warst noch jung und brauchtest das Geld.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich hatte vor 2 Jahren hier einen tollen Gast, nämlich Lady Susan, eine Domina, vielleicht hast du die Folge auch schon mal gehört. Eine ehemalige, wenn ich mich richtig erinnere, Sozialversicherungsfachangestellte, vielleicht würde ich mich, aber ich glaube es war so, die dann irgendwann für sich beschlossen hat, sie möchte nochmal neu durchstarten, gekündigt hat, hatte dann so ein bisschen Probleme am Anfang mit dem Finanzamt, bis sie eine Steuernummer bekam. Und jetzt hat sie im Berliner Stadtteil Wedding auch ein Studio seit vielen Jahren. Ich glaube, ihr ältester Kunde ist über 90 und der geht es richtig gut.
Ja, das
mit Erotik kannst du echt noch viel Geld machen. Soll auch Spaß machen hoffentlich und wenn da noch ein bisschen Heu rumliegt, auch wunderbar. Aber wie kommen wir jetzt vom Heu zum akademischen Hintergrund? Ja. Vielleicht kannst du mir da mal die Brücke kurz bauen. Aber sag mal, was muss man denn eigentlich mitbringen, damit man Physiotherapeut wird?
Ja, also eigentlich braucht man Grundkenntnisse, ist eigentlich ein Vorpraktikum wäre schön, dass man erstmal weiß, ist der Beruf eigentlich für mich geeignet, ja oder nein? Das wäre schon mal das Haupt-Non-Plus-Ultra, was man da haben sollte. Man kann mit einem Realschulabschluss ganz normal die Ausbildung beginnen. Man macht dann sein Staatsexamen nach 3 Jahren und dann kann man sich weiterentwickeln. Man kann seinen Bachelor machen, man kann seinen Heilpraktiker machen, man kann Master, Diplom, sogar einen Doktor kann man machen, wenn man das gerne möchte. Ja. Ich muss immer sagen, es ist halt schwierig, weil ich sehe es ja bei mir, ich habe angefangen, was ich ja vorhin auch meinte, ich habe mein Examen plus meinen Heilpraktiker nebenbei gemacht. Ja, und das war halt nicht so einfach. Jetzt schließe ich meinen Bachelor noch ab.
Ja. Aber was heißt denn nebenbei? Also das ist ja nicht nur eine Stunde in der Woche.
Nee, das war wirklich so. Das muss man so erklären. Ich habe meine Ausbildung regulär morgens angefangen um 8 bis 16 Uhr. Und dann bin ich abends noch zur Abendschule gegangen für den Heilpraktiker. Und habe dann bis 22 Uhr auch nochmal gesessen.
Und morgens warst du wieder in der Praxis?
Ja, dann war ich meistens in der Klinik bis mittags und dann nachmittags ging dann die Ausbildung weiter.
Wahnsinn, ist man da nicht selbst auch sein bester Kunde?
Oh ja, ich war selber manchmal echt wirklich fertig.
Was machst du denn eigentlich, wenn du Probleme hast? Drängst du dich selbst ein oder?
Also wenn ich gut rankomme, dann ja, sonst gehe ich zu sehr guten Freunden.
Kommt immer auf die Stelle an, ja. Aber ich spreche ja bei euch in der Physiotherapie ganz gerne von dem ganzheitlichen Ansatz. Und ich glaube, damit meint ihr auch so ein bisschen, dass ihr nicht nur die Behandlung von Symptomen, also dass es nicht nur auf die Behandlung von Symptomen abzielt, sondern eben auch auf die Ursachenbekämpfung. Woran machst du den Ursachen fest? Wie schnell entdeckst du eigentlich, was das Problem ist, wenn ich bei dir sitze oder liege?
Ja, das ist halt, da muss man halt wirklich sagen, das ist ja, wenn du jetzt zu mir kommen würdest in die Praxis, erstmal kommst du ja vom Arzt. Ja. Der Arzt hat ja schon eine Vordiagnose gemacht. Ja, und ich selber untersuche dich natürlich auch. Frag dich einige Sachen und von da aus beginnt eigentlich schon die Therapie. In dem Moment, wenn du mir schon sagst, wo eigentlich dein Hauptproblem ist. Mhm. Ja, das ist dann halt eigentlich, für mich ist es dann wirklich so ein einfaches Spiel. Ich weiß, die Fragen, ich achte auch darauf, also diese sogenannte nonverbale Kommunikation, was zeigst du mir in dem Moment wirklich? Und dann fange ich eigentlich schon an zu arbeiten.
Ja, das hört sich ja erstmal ganz simpel an, aber ist es natürlich nicht. Denn die Muskulatur zu stärken, das ist nicht in 30 Sekunden erledigt.
Nee, das muss man ja wirklich so sagen. Es dauert ja auch.
Ja, das glauben nur mal viele. Ich gehe mal dahin und dann bin ich wieder schmerzfrei und das war's dann.
Also es gibt Techniken, da kann man das schon so gut machen, ja, dass es relativ schnell und effektiv auch ist. Aber es funktioniert nicht immer. Mhm. Wenn das so wäre, dann würde es uns auch nicht mehr geben.
Was schade wäre.
Ja,
also KI kann euch zumindest erstmal nicht ersetzen.
Nein, das auf keinen Fall.
Sehr gut. Auf welche Bereiche der Physiotherapie hast du dich denn spezialisiert?
Einmal die Orthopädie, Neurologie und Sport.
Gut, Sport macht Sinn. Ja. Ja, da waren wir schon.
Ja.
Orthopädie. So, ja. Ab wann geht's da los mit den Problemen?
Ja, das Problem kann eigentlich schon frühzeitig sein im Kindesalter. Ja, können ja Veränderungen an der Wirbelsäule sein, die man frühzeitig behandeln muss, bis hoch ins hohe Alter eigentlich.
Mhm.
Ja, also man muss das halt ja auch wirklich sagen, egal ob man jetzt 30 ist oder 40 oder gerade mal 20, ich kann da halt auch schon Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle haben.
Wer kommt denn zu dir? Wer ist denn so der durchschnittliche Patient?
Oh, es gibt gar keinen durchschnittlichen Patient, so, den man so sagen kann. Das ist halt durchwachsen, sage ich immer. Ja, die Zeiten ändern sich natürlich. Ist auch jahresbedingt. Kalte Jahreszeit, weiß jeder. Mhm. Viele Stürze. Ja, eher älteres Klientel. Und dann muss man halt schauen, so zwischendurch kommen halt so auch viele jüngere Patienten, viele Berufsgattungen und unterschiedliche Berufsgattungen sogar, die ihr großes Leiden eigentlich immer haben.
Und hat das dann auch damit zu tun, dass man vor allem die jüngere Generation auch vermehrt am Handy spielt oder das Handy in der Hand hält? Ich hatte kürzlich gelesen, dass wir in vielen Jahrhunderten oder in einigen Jahrhunderten uns komplett verändern werden als Menschen, vom Gehen her, von der Haltung her, dass wir wieder so zum Affen uns zurück entwickeln von der Haltung. Nimmst du das auch wahr im Alltag?
Ja, das sehe ich sehr deutlich sogar. Ja, ich sehe es halt an meiner Tochter sogar schon. Ja,
also, läuft aber nicht wie ein Affe hoffentlich.
Nee, das nicht, aber das Handy ist halt Nummer eins,
ja, klar,
quasi. Und immer diese Haltung, ja, und dann natürlich kommt da auch noch zu schwere Rucksäcke.
Mhm.
Das sind natürlich Faktoren, die der Körper überhaupt nicht möchte.
Aber schwere Rucksäcke, das hat ja, also ich erinnere mich an meine Schulzeit, da hatten wir auch viele Bücher, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber damals war so ein Schulranzen auch schon nicht leicht.
Ja, war er auch gar nicht, aber man muss halt auch wirklich so immer wieder sehen, meine Generation oder auch deine Generation, die haben sich viel mehr bewegt. Heute heißt es einfach so, warum soll ich mich so viel bewegen?
Ja, ja, stimmt.
Und das macht ja schon viel aus. Dass, umso weniger ich mich bewege, umso schlechter wird ja auch die ganze Haltung.
Mhm.
Und da muss man immer sofort einwirken. Macht man das überhaupt nicht, dann wird es halt wirklich kritisch.
Was ist denn jetzt wichtiger, die Bewegung oder die Ernährung?
Na, erstmal die Bewegung, die Ernährung natürlich auch. Ernähre ich mich falsch? Ja, esse ich jetzt den ganzen Tag nur Fast Food, ja, dann sehe ich auch dementsprechend aus.
Mhm.
Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen so, na, ich kann halt Fast Food essen, das ist aber ein genetischer Faktor. Ja, die haben halt so einen tollen Effekt. Ja, ich sage das auch immer, wo ich 18 war, hätte ich den ganzen Tag nur Pizza essen können. Da kam kein Gramm Fett dazu.
Und jetzt isst den ganzen Tag Pizza.
Jetzt esse ich den ganzen Tag.
Nein, Scherz, sieht man dir nicht an, alles
gut. Aber da sage ich ehrlich, wenn ich das heute machen würde, ja, dann endet das halt auch im Desaster.
Ja, ja, klar.
Dann wird man halt immobil, ja, so heißt das so schön, in der Fachsprache sagt man das immer so gerne. Und da sieht man das halt, ja, alleine nur die Haltung. Und darum sagt man immer, sage ich auch meinen Patienten immer wieder, Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Ja, ja. Ich weiß, an dem Standort, an dem du in Berlin arbeitest, also im Berliner Krankenhaus, im Berliner Osten, da gibt es auch eine Adiposita-Sprechstunde. Da arbeitest du wahrscheinlich auch eng mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, oder?
Ja, da soll es eine einen Kooperationspartner damit geben, langsam, dass wir mit denen auch zusammenarbeiten. Natürlich ist es immer so ein, ja, ich sage immer so ein, ja, wachsen miteinander.
Mhm.
Und das ist halt wirklich so ein Moment, wo man sagen muss, ja, das sieht man halt dann auch. Ja, und das ist halt, es spielt halt beides miteinander zusammen.
Was meinst du mit, das sieht man dann? Also meinst du jetzt die Erfolge,
ja,
wenn das funktioniert von der Zusammenarbeit?
Genau,
okay.
Dann sieht man die Erfolge auch damit.
Ja. Was sollte ich denn jetzt mitbringen? Also ich möchte Physiotherapeut werden. Ich meine jetzt nicht nur die fachlichen Eigenschaften, sondern auch die menschlichen, also die Fähigkeiten, vielleicht auch Empathie. Was ist wichtig in diesem Beruf?
Also erstmal ist ganz wichtig, man sollte selber sich treu bleiben, immer. Ja, man sollte nicht irgendwie ja, überheblich rüberkommen, ja, weil wir arbeiten halt mit Menschen. Ja, man sollte immer wertneutral, auch ganz tiefenentspannt, kommunikativ auch sein. Ja, Patienten reden ganz viel auch, ja, und auch da hört man ganz viel raus. Aber man muss selber auch mal einen Schritt zurück machen und selber sich quasi analysieren. Und das ist halt der größte Part, den man braucht.
Also die Kommunikationsfähigkeiten.
Ja.
Wahrscheinlich auch die Empathie, sich auf denjenigen einzulassen.
Ja, das ist halt immer schwierig, weil man hat ja unterschiedliche Patientenarten. Ja. Und das ist halt, klar, man versucht immer irgendwie, sich mit dem Patienten auf einer Ebene gut zu unterhalten. Aber manchmal merkt man auch so, ach, da stimmt die Chemie einfach gar nicht. Und das muss man halt frühzeitig erkennen, weil sonst funktioniert die Therapie auch nicht.
Ja, was machst du denn, wenn die Chemie nicht stimmt?
Ja, das ist halt immer so ein bisschen erstmal.
Schubst ihn von der Liege und dann war's das.
Ja, so in etwa. Ja, ich versuche natürlich, das irgendwie das Eis zu brechen. Mhm. Ja, das ist erstmal für mich immer die Herausforderung daraus. Und ich sage ganz einfach, wenn es gar nicht fruchtet irgendwie und ich merke, da kommt irgendwie, stimmt die Chemie nicht, ja, dann werde ich natürlich versuchen, das den Patienten irgendwie so schonend wie möglich beizubringen und zu sagen, passen Sie auf, ich gebe sie mal weiter an meinen Kollegen, vielleicht kann der Ihnen besser helfen. Und so ist es meistens auch.
Jetzt habe ich ja selbst zwei linke Hände, also ich könnte das nicht. Vielleicht brauchst du die auch in dem Job, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist es schon, die manuelle Geschicklichkeit ist schon wichtig, oder, für deinen Job. Wenn du das nicht beherrschst, also so dieses die Feingefühl, diese Präzision, die spielt schon eine große Rolle.
Ja, also ich kenne auch Kollegen, mit denen ich in der Ausbildung war, die waren tierische Grobmotoriker. Und man hat es halt gespürt. Sie sind aber keine schlechten Therapeuten, um Gottes Willen. Also, sie sind auch genauso gute Therapeuten, so wie ich und wie andere Kollegen. Aber es ist halt manchmal dieses sogenannte Fingerspitzengefühl, was man da halt sehr gut braucht.
Ja. Wie geschafft ist man da am Abend, wenn man den ganzen Tag sich am Körper im wahrsten Sinne des Wortes abarbeitet?
Oh, das ist so eine gute Frage. Da ich ja das 20 Jahre jetzt schon mache.
Hast du 5 neue Hände?
Ja, also manchmal ja. Viele. Das Tolle dabei ist, die Frage ist gar nicht mal so schlimm, ja, oder ist schlecht eigentlich. Patienten fragen mich das auch immer. Die sagen immer, Herr Günther, wie machen Sie das eigentlich? Sie arbeiten den ganzen Tag mit Ihren Händen. Haben Sie nicht irgendwann abends irgendwie Schmerzen in den Händen? Sage ich, nee, habe ich nicht. Und das ist halt immer so die Herausforderung. Ja. Mir tut mir der Kopf weh, weil ich ganz viel mich konzentrieren muss. Aber meine Hände und so, die tun mir nie weh. Ja, es liegt vielleicht an den Techniken, die ich auch wähle.
Ja, welche Techniken wählst du denn? Also es gibt ja verschiedene Ansätze bei der Behandlung. Sprechen wir mal zum Beispiel über akute Verletzungen. Also wenn ein Patient zu dir kommt, dem es wirklich nicht gut geht, ganz akut, also im Unterschied vielleicht auch zu chronischen Erkrankungen, die man besser einschätzen kann. Wie unterscheidet sich da die Behandlung, der Ansatz?
Ja, der Ansatz ist schon ein sehr großer. Ja. Wenn jemand chronisch kommt, da kann ich schon, da weiß ich, der hat das Leiden ja schon lange. Akut ist immer sehr schwer, weil man muss erstmal selber schauen, wo liegt das Problem? Ja, und da kann ich halt natürlich Techniken wählen, wie Manualtherapie zum Beispiel oder Faszienbehandlung, Elektrotherapie, Eis, ja, Wärme könnte man auch machen.
Na, vielleicht fangen wir mal mit der manuellen Therapie an, weil du hast es schon erwähnt. Also ja, das sind ja, glaube ich, Techniken wie Mobilisation und Manipulation von Gelenken. Wie manipuliere ich denn Gelenke?
Ja, das ist halt, viele denken immer, das ist halt, machen viele Manualtherapeuten, so ist es eigentlich gar nicht. Das ist quasi nur noch so der letzte Weg, den man hätte, ja, muss man dazu sagen. Und das ist halt eine schnelle Technik, so eine Impulstechnik nennt man das. Man sieht das auch heutzutage ganz viel bei YouTube zum Beispiel, bei Chiropraktikern. Da werde ich auch immer von vielen Patienten gefragt, können Sie das nicht genauso machen wie die bei YouTube? Sage ich immer so, ja, das sieht immer toll aus, was die da machen. Aber Sie sehen ja nicht das Endresultat.
Das ist ja wie beim Porno.
Ja.
sind wir wieder bei der, ja, bei der, ja, Dame. Genau. Ja. Würdest du die auch bestätigen?
Ja.
Ist viel Arbeit.
Ja, viel Arbeit. Ja,
und sieht oft anders aus.
Ja, ja. Ist alles nur zusammengeschnitten. Ja. Und das muss man halt klar sagen. Man sieht nie die Endresultate und deshalb wählt man das eher selten.
Ja, aber es geht ja in dem Falle um die Beweglichkeit. Also du möchtest die Beweglichkeit verbessern.
Ja, das ist immer das Hauptaugenmerk, was man haben will. Und man will den Akutpatienten erstmal von seinen Leiden so schnell wie möglich lindern.
Aber das kann man doch auch, indem man Verspannungen löst. Oder ist das dann wieder was anderes?
Das wäre wieder was anderes. Das
sind dann eher die Massagen, oder?
Ja, auch Massagen. Aber Massagen ist halt immer so ein Punkt, wo man sagt, ja, Man kennt das ja aus dem Wellnessbereich. Man wird schön entspannt. Ja, kennst du auch.
Ja, kenn ich.
Ja, und dann entspannt man sich. So, aber manche Entspannungen führen eher dazu da, dass das Akute noch schlimmer wird. Mhm. Und das will man überhaupt nicht.
Ja, viele verwechseln ja auch die Wärme- und die Kältetherapie. Wann sollte ich etwas kühlen oder etwas wärmen, ja?
Ja, also wenn ich merke, die Verletzung ist gerade aktuell, ja, gerade eingetreten, denn erst kühlen. Ja.
Bei Schwellungen, bei Schmerzen.
Ja, zum Beispiel, ja. Aber auch muskulär kann ich auch kühlen. Ja, viele denken immer so, oh, wenn ich muskulär was habe, da packe ich mir was Warmes rauf, das hilft. Nee.
Ja, aber das Wärmen ist doch eher bei den Muskelverspannungen, oder? Diese zu lösen. Also Schwellungen, Schmerzen habe ich immer so ein bisschen gelernt. Kälte und die heißen Sachen eher so bei Verspannungen.
Ja, aber heutzutage hat sich das auch geändert. Ja, man hat dann Studien rausgefiltert, wo man dann gesagt hat, ja, sieht man, muskuläre Probleme und Verspannung kann ich halt auch mit Kälte behandeln.
Mhm. Dann gibt es ja noch die schöne Bezeichnung, ich hoffe, ich spreche das hier fehlerfrei aus, transkutane elektrische Nervenstimulation, kurz TENS.
Ja.
Was ist denn das?
Ja, das ist so, das sind Techniken durch die Elektrotherapie, die man damals gewählt hat. Das sind Kurzintervalle, ja, die schnell einwirken sollen. Ja. Mhm. Ich muss aber immer dazu sagen, das ist zwar schön, dass man das so quasi erfunden hat,
ja,
aber bei jemandem, der das akut gerade hat, ein Problem, würde ich das nie anwenden, ja, weil dafür ist es nicht gedacht.
Aber da spielt auch das Thema Atem, glaube ich, eine große Rolle, Atemtechniken bei bestimmten Bedingungen, um die Atemmuskulatur zu stärken.
Ja, das auf jeden Fall.
Und wann ist das der Fall?
Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt sich zurückguckt, wir hatten ja Corona. Mhm. Ja, viele Corona-Patienten haben wir halt auch bei uns in der Praxis. Und die kann man damit gut behandeln. Ja. Viele wissen auch gar nicht mehr, wie muss ich richtig atmen. Man merkt es dann halt auch, das Zwerchfell ist halt eingeschränkt. Da muss man das halt erstmal wieder ein bisschen bearbeiten. Und da heißt es halt wirklich so, dass man sagen muss, okay, Atemtherapie gehört auch dazu.
Ja, ist total wichtig, auch beim Schlafen. Ja,
ja.
Haben auch viele Probleme. Wie stehst du zur Akupunktur?
Ja, ich bin ja Heilpraktiker und Akupunktur ist natürlich auch für mich so ein Punkt, wo ich sagen kann, man kann gut Akupunktur für viele Sachen machen. Migränepatienten freuen sich wirklich darauf, wenn sie eine Entlast danach haben. Mhm. Aber auch in Akutphasen oder bei Muskelfaserverletzungen kann ich halt auch Akupunktur anwenden.
Was ist mit der Haltung des Körpers? Wie viele Prozent entscheidet die Haltung über deine Gesundheit?
Oh, viel. Viel, muss man wirklich sagen. Fast 80% macht das aus.
Wow.
Ja, das ist halt, wenn ich eine schlechte Haltung habe und den ganzen Tag nach vorne geneigt bin, jemand, der im Büro sitzt zum Beispiel, die ganze Zeit auf den Computer guckt, der hat natürlich keine optimale Haltung. Ja, was macht er nachmittags, wenn er Feierabend hat? Er fährt nach Hause. Was passiert? Er sitzt wieder. Ja, er kann gar nicht richtig lange stehen, weil die meisten sagen immer so, oh, dann tut mir der Rücken weh.
Ja, ja. Aber das heißt doch eigentlich sollte ich mehr stehen.
Ja.
Also diese Arbeitsplätze, die man auch ausfahren kann, ergonomische Dingsterbums, schöner höhenverstellbarer Schreibtisch.
Ja.
Und wenn ich dort stehe, auch mal mehrere Stunden, aber dann eben feststelle, irgendwann schmerzt der Rücken, ist das dann ein gutes Zeichen?
Ja, dann sollte man schon rechtzeitig auch mal zum Physiotherapeuten gehen oder zu seinem behandelnden Arzt, wo man gerne auch hingehen möchte. Ja. Und da muss man halt wirklich schauen. Ja. Manche haben ja auch ein langes Leiden ja auch immer mit ihren Rücken. Ich empfehle wirklich immer so einen Wechsel. Mal sich hinsetzen, auch mal im Stand arbeiten und auch mal das Telefon von rechts nach links legen, dass man halt eine andere Bewegungsmuster hat. Ja, das ist halt ja auch ganz wichtig. Wenn ich alles auf nur einer Seite mache und die Akten auf der einen Seite immer nur hinstelle, da kann ja die Haltung nie besser werden. Ja.
Jetzt aber nichts gegen Finanzbeamte.
Nein, da um Gottes Willen.
Jetzt arbeitest du seit 20 Jahren in dem Job, hast du erzählt. Wie gehst du denn eigentlich mit der Arbeitsbelastung insgesamt um? Also wie bewältigst du das für dich? Was machst du, wenn du abends nach Hause kommst? Sportübungen oder sagst du, bei mir ist alles fein, ich dehne mich dann am Tag ein paar Mal durch und bin zwischendurch bei den Kolleginnen. Ist da alles okay oder wie geht man mit dem Stress um?
Also den Stress, das ist halt wirklich so ein Punkt, wo ich sage, in den letzten 20 Jahren ist exorbitant nach oben gestiegen. Das merke ich selber bei mir auch. Mein Ruhepult ist bei mir wirklich meine Familie, muss ich wirklich sagen. Also ich freue mich auch wirklich, wenn ich jeden Tag, egal wie stressig der Tag war, ich fahre nach Hause, sehe meine Freundin, sehe meine Tochter halt immer wieder. Und das ist halt wirklich so ein Punkt, wo ich immer sage, das ist so ein Ausgleich für mich. Ja, natürlich gibt es auch Momente, auch zu Hause ist es auch stressig, aber das ist ein anderer Stress. Ja, und das, darum kann ich das so gut abwägen eigentlich.
Jetzt haben wir über die vergangenen 20 Jahre gesprochen. Ja. Wo siehst du die Physiotherapie in den nächsten 20 Jahren? Gibt es da neue Ansätze? Etwas, was wir vielleicht noch gar nicht wissen als Patienten? Was du schon weißt oder wo du denkst, Mensch, in diese Richtung wird es sich fortbewegen?
Also die nächsten 20 Jahre hoffe ich, dass sie gut verlaufen. Auch für die nachfolgenden Kollegen von mir.
Ja, du hast ja noch ein bisschen was vor dir.
Ja, ja.
Bist ja noch nicht im Rentenalter.
Hoffentlich nicht. aber ich muss sagen, schon, würde sehen, dass halt die Krankenkassen werden halt bestimmte Leistungen immer weiter kürzen. Für die Patienten wird immer weniger Zeit werden, weil die Krankenkassen sagen halt, wo es lang geht. Nicht die Therapeuten sagen das. Und das macht halt das Problem aus. Was man halt auch sehen muss, ist es halt, viele Patienten werden neurologisch werden. Mhm. Und das ist halt das, was dann die Praxen und auch die Reha-Einrichtungen und die Ambulanzen halt immer wieder merken werden, es wird exorbitant viele neurologische Patienten kommen.
Mhm. Lieber Sascha, kannst du eine besonders positive Erfolgsgeschichte aus deiner Karriere teilen? Also irgendein Erlebnis, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Oh ja, da habe ich sogar eine sehr tolle. Und ich bin, nachdem ich aus Spanien zurückgekommen bin, habe ich in einer Reha-Einrichtung gearbeitet. Und da war ich halt ja relativ neu auch. Neuro war für mich immer interessant und ich hatte meinen ersten Neuropatienten gehabt. Und ich habe den wirklich über 9 Wochen behandelt auch und der konnte vorher gar nichts. Und bis zum letzten Tag habe ich ganz viel mit denen gearbeitet wirklich. Und er ist nach Hause wirklich gegangen. Ja, vorher war er wirklich bettlägerig, ja, konnte gar nichts, ja, hatte einen starken Schlaganfall gehabt. Und das war für mich so wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, hey, das ist so positiv. Und das war auch wirklich so. An den erinnere ich mich wirklich immer noch gerne. Und das macht mir auch wirklich immer, wenn ich so einen schlechten Tag habe, pushe ich mich mit genau solchen Erinnerungen dann halt.
Kommt denn dieses schöne Feedback auch bei dir an?
Ja.
Man ist ja schon im direkten Austausch. Also ich hoffe, dass auch diese Danke-Worte nicht weniger werden, wie in vielen Berufen. Man hat oft das Gefühl, die Wertschätzung fehlt so ein bisschen. Das ist bei dir hoffentlich nicht der Fall.
Ja, das hat sich schon deutlich verbessert. Es gab Zeiten, da war es überhaupt nicht so. Da hat man, sind die Patienten oder auch Kollegen sind dann an einen vorbeigegangen. Da ging gar nichts. Da hat man keine Wertschätzung irgendwo gehabt. Da hat man dann schon innerlich so gezweifelt. Aber ich finde so in den letzten 4-5 Jahren ist halt schon die Wertschätzung auch der Therapeuten wieder größer geworden. Ja, das merkt man bei jedem Patient, der kommt, sagt selber so, oh, ist ja toll und jetzt geht es mir schon wieder deutlich besser. Das sind halt immer wieder so Momente, wo man dann sagt so, okay, das pusht mich immer weiter zu machen und nicht einfach aufzuhören.
Ja, nee, aufhören auf keinen Fall. Aber welchen Rat würdest du denn jetzt angehenden Physiotherapeuten geben, die gerade ihre Ausbildung abschließen oder auch am Anfang ihres beruflichen Lebens stehen? Warum sollte ich Physiotherapie erlernen?
Ja, das ist die Frage müsste man anders stellen. Was würde passieren, wenn die Ausbildung beendet ist? Einfach weitermachen, auch wenn man mal was falsch gemacht hat. Ja, und der Patient halt das. Der Patient weiß nicht genau immer, was man da genau macht. Ja, er denkt halt immer so, okay, der soll mir helfen. Ja, so ist es auch manchmal.
Ja, ja.
Ja, aber ich empfehle den jetzt angehenden Physiotherapeuten eins, einfach wirklich, hört auf die Patienten und schaut einfach wirklich, was hat der Patient? Redet mit dem Patienten, auch wenn davon auch die erste Sitzung vorbeigeht. Ja, und verzweifelt nicht. Und wenn mal was schief geht, ja, okay, dann geht es halt mal einmal schief, dann lernt man daraus. Aus Fehlern soll man auch lernen.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Noch ganz kurz nach vorne geblickt. Lieber Sascha, was wünschst du dir ganz persönlich für die Zukunft?
Ja, erstmal meine Gesundheit. Die steht immer als Erste. Ja, denn aber auch gleichzeitig, dass ich meinen Beruf bis zum Ende, quasi bis zum Renteneintritt durchführen kann, ohne Probleme und dass ich halt jeden Tag eigentlich neues Wissen mir aneignen kann von meinen Patienten und viele Patienten noch habe. Das ist mein Ziel.
Das hoffen wir alle. Herzlichen Dank, lieber Sascha, für deinen Besuch.
Ja, danke.
Hat Spaß gemacht.
Ja,
alles Gute weiterhin für dich.
Ja, danke.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.